Ja, es gibt sie, diese Klischees über Männer. Der eine redet nie, der andere redet zu viel. Der eine weiß es besser, der nächste weiß gar nichts. Manche wirken wie große Jungs, andere wie kleine Könige. Und irgendwie ertappt man sich selber dabei, dass man denkt, genau so einen hatte ich auch schon mal. Heute nehmen wir uns diese Klischees einmal zur Brust, mit einem Augenzwinkern, einer Prise Selbstironie und der Frage, warum bringen uns bestimmte Typen eigentlich immer wieder um den Verstand? Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich zählt. Ich bin Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 7 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ich dachte, heute starten wir mal mit einem kleinen Spiel. Und zwar habe ich dir ein paar Zitate mitgebracht.
Okay.
Und du sollst anhand der Zitaten einmal erkennen, um welchen Männertypen es sich hier handelt.
Okay, dann schieß los.
Also eigentlich funktioniert das ganz anders. Ich erkläre dir das mal eben.
Okay.
Das zweite Zitat. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.
Ja, ich denke, ich könnte sogar noch ein Zitat hinzusteuern.
Gerne.
Und zwar, ich habe es dir doch gesagt.
Mhm.
Habe ich recht?
Ja.
Okay, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Es ist der Typ, der, wenn du ein Problem hast, ich bin dir keine Hilfe, Typ, der Besserwisser.
Genau.
Der Klugscheißer, so ein bisschen.
Ja, und ich würde das auch noch ergänzen. Wenn du ein Problem hast, bin ich dir keine Hilfe, aber ich kann dir danach sagen, ich habe es gewusst, dass das schief geht.
Ja, ja, ja. Das ist sozusagen der Typ Mensch, der auch immer so, ich sag jetzt mal, ungefragt Ratschläge gibt, auch wenn sie gar nicht erfordert sind. Und das ist auch so jemand, ich glaube, den Typen kennt jeder, der einen auch immer so ungefragt korrigiert.
Mhm.
Bei so unnötigen Sachen auch.
Genau, und ungefragte Ratschläge und Tipps sind ja sowieso immer, damit muss jeder so ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß auch, dass manchmal liegt es einem ja auch auf der Zunge, so, dass man denkt, ich würde da jetzt gerne was zu sagen, aber es macht man einfach nicht. Ne? Wenn man nicht nach Ratschlägen oder Tipps gefragt wird, kommt es meistens nicht gut an, die einfach so rauszuposaunen.
Ja, das stimmt. Zu dem Typ Mensch gehört auch, also zu dem Besserwisser, dass die prinzipiell andere unterschätzen und sich so selbst ein bisschen überschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass das ein Kennzeichen davon ist, wie die so agieren, dass sie selber sehr viel von sich halten. Und dadurch liegt es dann einfach in der Natur der Sache, dass sie andere immer für ein bisschen, vielleicht ein bisschen dümmer oder ein bisschen weniger gebildet halten.
Mhm.
Deswegen ja auch wahrscheinlich die Tendenz dazu, immer Ratschläge zu geben, immer Tipps zu geben. Und vielleicht fangen wir aber mal an, was am Anfang steht, weil wir haben jetzt ja gesagt, das sind Männertypen, die kennen wir alle. Und es ist ja auch, ne, keiner besteht jetzt zu 100% daraus. Aber am Anfang ist das natürlich irgendwie vielleicht sehr anziehend, wenn man denkt, das ist ein intelligenter Typ, der ist beeindruckend, weil der vielleicht auch total gut reden kann. Ich höre das auch in der Beratung manchmal, dass Frauen dann auch sagen, der ist halt einfach so ein guter Rhetoriker, der kann einfach so toll reden. Und das hört sich immer alles so toll an, wenn der mir Sachen erzählt. Also am Anfang kann das ja auch was sehr Anziehendes haben.
Ja, sie wirken natürlich souverän und verunsichern ja auch den anderen ein bisschen, dadurch, dass sie ja die Sachen irgendwie wissen.
Ja.
Oder zumindest vorgeben zu wissen. Aber ich meine, wir haben alle schon mal so jemanden erlebt und dann gibt es den Moment, wo man es einfach besser weiß. Es gibt diese eine Sache, wo man es besser weiß.
Ja.
Und wenn man dann so vorsichtig nachhakt, ne? Nein, das ist auf jeden Fall so. Also das, ja.
Genau, und das sind dann meistens die Momente, wo man oder wo viele sich verunsichern lassen, weil man eigentlich nicht mit so einer Dominanz oder so einer Gegenwehr so gut umgehen kann. Also es geht ja auch schon so ein bisschen in Richtung Mansplaining oft.
Ja, ja, stimmt.
Ich ganz persönlich kenne das zum Beispiel aus meiner Arbeit als, ich habe ja meine Ausbildung ganz früher nach der Schule direkt als Physiotherapeutin gemacht. Und da kenne ich das, dass ganz oft gerade Männer dazu neigen, gerade wenn es um Sport und Training geht. Und ich gebe gerne zu, dass es viele Männer gibt, die wahrscheinlich häufiger ins Fitnessstudio gehen als ich. Aber mir wurde schon oft erklärt, wie das alles funktioniert, auch mit dem Wissen, dass ich eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht habe, wo ich dann auch oft denke, okay,
ja. Gefährliches Halbwissen.
Gefährliches Halbwissen. Aber du hast völlig recht. Wenn man nicht gut dagegen halten kann, dann verunsichern, können die einen verunsichern, dass man dann irgendwie vielleicht denkt, ja, aber vielleicht bin ich ja doch.
Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, was du gerade bringst für dieses den anderen unterschätzen, in dem Sinne jetzt deine Ausbildung auch und ihr eigenes Wissen überschätzen.
Ja.
Ne? Und ich meine, sie sind ja bei dir, ne? Und du nicht bei ihnen. Also das ist ja eine Dissonanz im Endeffekt, aber die wird einfach übergangen.
Ja,
das ist
ja
überhaupt gar kein Problem.
Ja.
Ja. Wenn man es mit solchen Leuten zu tun hat, was macht man denn da? Gibt's da irgendwie, kann man denn irgendwie Konter geben? Sollte man es überhaupt tun?
Also man kann das Ganze natürlich mit Humor sehen, wenn man weiß, ah, okay, der er neigt dazu, ne, so ein kleiner Klugscheißer zu sein, dann kann man da natürlich irgendwie einen Umgang finden, der vielleicht so ein bisschen witzig ist. Also so nach dem Motto so, vielen Dank, Herr Professor, dass Sie mir das nochmal erklärt haben.
So ein bisschen ins Lächerliche ziehen, ne?
Genau, und im besten Falle ist es ja auch nicht bös gemeint vom anderen, sondern der war irgendwie so in seiner Rolle drin und dem kann man dann ja auch aufzeigen, so stopp, das ist jetzt vielleicht eher meine Kompetenz als deine Kompetenz.
Das erinnert mich, ich war auch schon mal in solchen Situationen, in so ähnlichen Situationen zumindest. Und wenn ich dann etwas besser wusste und es dann angebracht habe, dann ist es oft in so eine Diskussion ausgeartet, darum ging es mir eigentlich gar nicht. Ne? Also ich will mich jetzt nicht darüber, ich sag mal, diskutieren, wer jetzt hier recht hat am Ende. Und dann sagt er noch hier von wegen, guck das nach oder so. Und dann gucke ich das nach und dann muss ich ihm zeigen, guck, ich habe recht. Ne? Deswegen habe ich das dann immer umgedreht. Ich habe immer gesagt, du, das ist nicht so, schau es nach. Musst nicht jetzt machen, kannst du später machen.
Ist eine gute Variante und da aber nochmal, es ist halt oft eine Kommunikation, die nicht direkt auf Augenhöhe ist,
ne? Ja,
sondern man hat so das Gefühl, okay, der andere ist irgendwie oder hält sich für den Klügeren und man selber steht irgendwie als Dümmere in Anführungsstrichen da, was man wahrscheinlich gar nicht ist, aber diese Kommunikation, die nicht auf Augenhöhe ist, die kann einen schon extrem verunsichern.
Ja. Einher geht auch damit, dass die Zuordnung von den Leuten auch oft falsch ist, ne, von so einem Besserwisser. Weil wenn du denen irgendwas erzählst, dann denken sie halt, sie haben das Problem durchschaut und dann geben sie ihren Senf dazu, aber die ging es vielleicht um etwas ganz anderes. Und da kann man das auch immer irgendwie gut erkennen, dass sie eigentlich auf dem falschen Dampfer sind, weil sie dich vielleicht auch gar nicht so richtig nachvollzogen haben, worum es dir ging. Und das führt uns auch dazu, dass, naja, wenn man, ich sag jetzt mal, so einen kleinen Besserwisser zu Hause hat, ja, dann fühlt man sich halt oft auch nicht ernst genommen. Ne? Das ist, das geht irgendwie einher. Ne? Man muss da irgendwie gegenhalten.
Was man auch machen kann, weil solche Leute neigen manchmal auch so ein bisschen zum, ich sag mal, Monologisieren. Also einfach die ganze Zeit zu reden und gar nicht mehr so richtig zu stoppen. Und da kann man natürlich gucken, dass es quasi gar nicht erst so weit kommt, sondern dass man relativ schnell einhakt und vielleicht auch Sachen einfach so ein bisschen fragt, um das Gespräch einfach mitzugestalten. Also, ne, so, weil sich so ein Monolog über sonst was anzuhören, kann ja auch langweilig sein, kann aber auch interessant sein. Also,
Also generell, man sollte sich nicht einschüchtern lassen, weil die kochen auch nur mit Wasser. Ja, auch wenn sie viele Sachen unter Umständen wirklich wissen. In den Bereichen lass dir da nichts erzählen, wenn du es besser weißt im Endeffekt. Und dann kann man auch in meinen Augen dagegen halt ein bisschen. Und ich fand deine Art und Weise, so das ein bisschen humorvoll zu gestalten, irgendwie nicht schlecht. Ne? Wenn man dann so schlagfertig ist, ist es auf jeden Fall so, wie man es machen sollte. Und noch eine letzte Sache. Das Problem bei Besserwissern ist dann meistens dann, wenn irgendwas schief läuft, dass es dann so eine Schuldverteilung gibt. Ne? Wenn er dann sagt, ja du, ich habe es dir doch gesagt. Oder ich habe es mir doch gedacht, ich wusste es die ganze Zeit. Ja, schön, also es ist ja, hilft uns jetzt auch nicht weiter, ne, an der Stelle.
Und ja, ist ja auch oft nur in der Theorie so. Also die Praxis.
Kannst ihm dann einen Orden verleihen und sagen, hier, du hast es gewusst, warte, ich hefte ihn dir an die Brust und jetzt lass uns konstruktiv werden.
Das ist dann, hat dann ein bisschen was vom der danach Besserwisser.
Ja, also, ja, der danach Besserwisser.
Es gibt den einen, den Besserwisser, und dann gibt es noch die haben es immer dann im Nachhinein. Ja.
Man sollte sich nicht triggern lassen. Ne? Mhm. Man sollte sich nicht von denen triggern lassen. Ja, auch wenn sie dann manchmal im Nachhinein es dann besser wussten, obwohl sie im Vorhinein die Sachen vielleicht ganz anders dargestellt haben, aber es dann schon wieder vergessen haben. Das kann auch mal passieren. Also man muss da irgendwie drüber hinweg schauen, weil wenn man sich da immer provozieren lässt, dann das verschwendet Energie dann.
Die nächsten Zitate werden sehr kurz.
Ja, okay.
Da habe ich nämlich gleich drei. Aber es geht ganz schnell.
Dann schieß mal los.
Das ist einmal, dann weiß nicht. Und als drittes, gut.
Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Wir haben ja hier einen Podcast, deswegen, ich mache jetzt mal eine Geste. Mhm. Ich kann es ja mal beschreiben für unsere Hörer.
Bella zuckt mit den Schultern und macht große Augen.
Ja, also es ist der, ich sag jetzt mal, der nicht viel Redetyp, der Schweigsame.
Ja,
der, genau. Dem man alles aus der Nase ziehen muss ein bisschen ab und zu.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Typ, weil meistens ist er ja auch viel dahinter. Es ist halt nur so, trägt es halt nicht nach außen. Und das ist für viele Leute nicht so einfach, weil man kann ihn dann auch so schwer einschätzen, wenn er nichts von sich preisgibt.
Das ist, damit sprichst du schon gleich das Problem an. Das würde ich gerne einmal ganz kurz ein bisschen nach hinten schieben noch. Aber vielleicht erstmal, was so am Anfang der Schweigsame, der Ruhige oft vermittelt, ist ja tatsächlich eine Ruhe, eine Gelassenheit, vielleicht auch so ein bisschen dieses Fels in der Brandung. Ne? Man fühlt sich dann, man denkt dann, ach guck mal, hier kann ich wirklich zur Ruhe kommen, das ist so schön still, das hat was Entspanntes hier, was ja auch durchaus anziehend sein kann. Es wird halt, ich sag mal, schwierig, wenn das eintritt, was du eben gesagt hast, nämlich, dass natürlich eine gewisse Kommunikation, was man so von Dingen hält, was so im Kopf des anderen umherschwirrt, die ist notwendig, um jemanden einschätzen zu können. Und wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich ganz, ganz wenig nur redet, dann kann es passieren, dass du den Menschen auch gar nicht richtig einschätzen kannst, weil du gar nicht weißt.
Ist verunsichert.
Genau, weil du gar nicht weißt, was in dem Kopf von
dem anderen vorgeht. Ja, auch wenn du ihm irgendwas erzählst und ich sag jetzt mal irgendwas, was dich beschäftigt. Ja, und der guckt dich halt an und sagt, ja, schön, ne? Also ist kein Feedback, nichts. Man fühlt sich halt ein bisschen bescheuert, ne? Wenn man dann dem irgendwas erzählt und da kommt einfach nichts. Ja, passiert öfter, als man denkt. Es gibt diesen Typen schon häufig.
Ja.
Und die können ja auch gar nichts dafür, die sind halt so. Also man kann jetzt.
Besonders schwierig ist es natürlich auch, wenn es um Probleme geht. Ich habe eine Frau auch ganz aktuell in meiner Beratung, die versucht mit ihrem Freund ganz oft über Probleme zu reden und sagt mir dann, was sie gesagt hat. Und ich frage dann immer, ja, aber was hat er denn dazu gesagt? Und dann muss sie immer fast schon ein bisschen lachen und sagen, naja, nichts. Also da kam einfach nichts. Und dann wird es tatsächlich ja schwer, weil es dann wirklich mühsam wird und weil man sich ja auch irgendwie, ja, ein bisschen blöd. Man wird dann ja zu, wir haben das ja, dieses Monologisieren haben wir ja beim Besserwisser eben drin gehabt, aber beim Schweiger oder bei dem schweigsamen Typen kann es auch dazu führen, dass man sich vorkommt, als würde man einfach abends auf dem Sofa sitzen und Monologe präsentieren.
Ja, nicht nur dort, auch so beim Kennenlernen. Wenn wir jetzt die Situation haben, man datet irgendwie und dann sitzt man am Tisch und da ist jetzt ein Typ, und der gefällt dir eigentlich ganz gut, also vielleicht ein Hübscher oder wie auch immer, hat eine gute Ausstrahlung, irgendwie schönes Lächeln. Ja, und dann redest du und redest du und redest du, von ihm kommt halt nichts, man wird immer unsicherer. Man fängt irgendwie an, durch die Themen durchzurasseln, weil man irgendwo nirgendwo andocken kann. Ja, das signalisiert dann auch so Sachen, die eigentlich vielleicht gar nicht von ihm gewollt sind. Ne? Weil wenn man schweigt oder nicht viel sagt, das ist ja auch eine Botschaft.
Mhm.
Und oft sind sich diese Leute nicht bewusst, was sie da eigentlich senden.
Genau, aber es gibt ja auch die Schweigsamen, die schon ab und zu mal einen kleinen Einblick in ihr Innenleben geben. Und dann kann es ja auch sein, manchmal sucht man sich ja auch sein perfektes Gegenstück, sage ich mal. Und wenn man eine Frau ist, die einfach sehr gerne sendet, sehr gerne redet, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man jemanden auf der anderen Seite hat, der einfach auch gern zuhört und gerne der stille Teilhaber der Beziehung ist. Und wenn beide damit dann gut sind, dann hat man vielleicht auch sein passendes Gegenstück.
Ja, wenn es sich ergänzt und es nicht stört, dann ist es alles perfekt. Und viele von diesen Menschen, die jetzt mehr schweigen, ja, die tun vielleicht Dinge für dich, oder? Ne?
Was aber auch schwierig wird, ist, wenn man feststellt, dass der nur bei einem selber so schweigsam ist.
Ja.
Und dann sieht man den in Interaktion mit anderen Menschen und denkt, ach, guck mal, das ist der ja total lebendig und kann total aus sich rausgehen und redet plötzlich ganz viel. Das macht auch kein schönes Gefühl, sag ich
mal. Ja, das stimmt. In so einer Situation kommt man sich natürlich ein bisschen bescheuert vor, klar, auf jeden Fall.
Sehr schön, gehen wir einmal zum nächsten. Das wäre einmal das Zitat. Also als ich neulich im Fitnessstudio war, oder das zweite Zitat, warte, ich erzähle dir noch schnell von meinem genialen Plan, du wirst begeistert sein.
Aha, okay, gib mir mal noch einen, bitte.
Okay. Ach, genug von mir. Was hältst du eigentlich von meiner neuen Idee?
Mhm. Schwierig, aber ich würde sagen, das Ich kommt sehr viel vor.
Mhm. Ne? Ja, sehr
meine
gut.
Idee und so. Also dann ist es der Typ, der Hauptdarsteller-Typ, sage ich jetzt mal, der so ein bisschen egozentrisch ist, der gerne im Mittelpunkt steht, der auch mal nachfragt, aber du relativ schnell merkst, deine Antwort, die wird sofort umgedreht und damit er was wieder erzählen kann.
Also genau, es ist tatsächlich so der Egozentriker.
Okay.
Vielleicht hier einmal eine ganz bewusste Abgrenzung von mir. Ich habe nicht den Egoisten genommen. Den hatte ich mir auch kurz überlegt, aber den habe ich nicht genommen. Ein Egoist ist sehr selbstsüchtig, sage ich mal. Der Egozentriker ist es oft nicht aus einem bösen Antrieb heraus, sondern er merkt oft gar nicht, dass er die Welt so wahrnimmt, als würde sich alles um ihn drehen. Ja. Und den Egozentriker kann man auch vielleicht mit einer Kommunikation, die sehr auf seine eigenen Bedürfnisse angepasst ist, auch dazu bringen, vielleicht mal dem anderen
Gehör zu schaffen. Ich hätte jetzt auch noch eine Definition. Der Egoist tut Dinge aus Mangel. Also der hat das Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen. Und der Egozentriker ist eher so, der hat das Gefühl, ich beglücke euch mit mit mir, sag ich jetzt mal. So, es ist eine Bereicherung für mich und für euch,
genau. Ne,
für die Welt.
Genau.
Also das ist der Egozentriker. Ja,
sehr schön.
Ja. Ein Egozentriker ist natürlich immer eine interessante Persönlichkeit.
Und ist auch oft am Anfang das Anziehende, ne? Dass die irgendwie sehr charismatisch sind, dass die energiegeladen sind, dass die alle Blicke auf sich ziehen. Und dass man dann irgendwie mit dieser Person vielleicht irgendwie so im Rampenlicht steht.
Das Problem beim Egozentriker ist, man muss halt gucken, dass man selber nicht zu kurz kommt.
Ja, genau. Das ist
die
Gefahr.
Weil der hat kein natürliches Gefühl dafür, dass du auch irgendwie eine Bühne haben möchtest unter Umständen.
Mhm.
Und wenn du dir die nicht nimmst, dann denkt er, ja, dann fülle ich das mal, ne? Also so ist das sein Gefühl.
Genau, die Gefahr ist, dass man, du hattest schon gesagt, der Hauptdarstellercharakter, ne? Und das würde ich dann ergänzen, dass man fühlt sich, wenn man nicht aufpasst, vielleicht dann wie der Nebendarsteller in seiner eigenen Beziehung.
In seiner eigenen Beziehung. Und Egozentriker sind auch oft Leute, die sehr provozieren.
Mhm.
Also um zum Beispiel auch irgendwie in den Mittelpunkt zu kommen oder irgendwie das Thema in irgendeine Richtung zu lenken, da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht provozieren lässt, weil die oft sozusagen Sachen sagen, ja, wo es mehr darum geht, dich aus der Reserve zu locken, als dass sie wirklich diesen Standpunkt vertreten.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort unterstützen Bela und ich dich bei Fragen rund um Liebe, Beziehung und Herzschmerz und geben dir Impulse, die dir im Alltag wirklich weiterhelfen. Wenn du spürst, dass du dir in deiner Beziehung mehr Nähe, Klarheit oder Leichtigkeit wünscht, dann lass uns gerne gemeinsam hinschauen. Den Link zum Coaching findest du in den Shownotes. Wenn du magst, kannst du uns auch gerne deine Geschichte schreiben. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt zurück zur Folge.
Und mit Kritik, Kritik ist halt auch so eine Sache. Da muss man, das ist so ein zweischneidiges Schwert bei den Egozentrikern. Da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Mhm. Kritikfähigkeit ist oft auch nicht besonders ausgeprägt, das stimmt.
Noch eine andere Sache, die mir bei Egozentrikern, also die eigentlich ein Klischee sind, aber auch irgendwie der Wahrheit entsprechen, ist natürlich, so ein Egozentriker hat ja ein cooles Auftreten letztendlich und der macht auch immer irgendwie außergewöhnliche Dinge und der hat auch irgendwie eine Energie und der kann auch irgendwie Leute anstecken damit.
Ja.
Und das finde ich eigentlich, sind sehr schöne Eigenschaften.
Ja.
Und dafür darf man ihn eigentlich ja auch irgendwo, ich sag jetzt mal, feiern.
Ja.
Aber, jetzt kommt das große Aber, die Fähigkeit, die anderen wahrzunehmen, ist halt schwach ausgeprägt.
Und bei
deswegen,
vielen, ja,
genau,
oder bei manchen.
Du musst dann sozusagen immer mal um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Weil der wird
ich würde nicht sagen kämpfen, aber vielleicht hilft es ja schon, sie erstmal zu kommunizieren. Ne? Weil er wahrscheinlich nicht von selber auf die Idee kommt, jetzt mal alles um dich drehen zu lassen. Aber vielleicht hilft es ja ein Aufmerksamkeit.
Ich gebe dir ein Beispiel bei, nehmen wir mal an, du hast ein Problem und der Egozentriker, also du erzählst es ihm und der Egozentriker wird dann so Sachen sagen wie weißt du was? Du, ich mache das dann immer so. Und oft sind es auch hilfreiche Tipps, aber was auffällt ist, dass deine Position, ich sag jetzt mal, nicht wirklich drin vorkommt. Also die Empathie in dem Moment ist ja gar nicht da, dein Problem richtig zu erfassen, sondern er sieht das Problem und dann kapselt sich das ab von dir und dann wird es zu seinem Problem und dann erklärt er dir, wie er es lösen würde. Mhm. Und es ist halt oft nicht hilfreich, wenn man sich unverstanden fühlt.
Ja, das stimmt. Wie würdest du denn mit so jemandem umgehen?
Ja, Egozentriker muss man halt schon so ein bisschen nehmen, wie sie sind, weil das kommt so tief aus ihrem Herzen heraus, aber ihnen fehlt ja die Bösartigkeit in der Regel. Das heißt, sie sind schon offen dafür, dass man sie bremst. Mhm. Also man kann schon sagen, du, stopp jetzt.
Jetzt sitzen wir hier auf dem Sofa, hier ist keine Bühne, hier sind keine Zuschauer. Ich muss dir doch jetzt nicht auch applaudieren, weil du kurz mal die Teller in die Geschirrspülmaschine geräumt hast.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das so doll ist bei ihm. Also wenn man zu zweit ist, ist der ein umgänglicher Mensch.
Ja.
Das Ding ist halt nur, dass du halt so untergehst. Und da musst du halt immer gucken, dass du dir da den Raum freikämpfst. Weil wenn du das nicht tust, dann steht eine Lücke, in die er einfach freudig reinspringt und noch denkt, er tut dir einen Gefallen damit.
Mhm. Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten.
Okay.
Ich habe wieder ein paar Zitate rausgesucht. Du, ich finde dich wirklich total spannend. Aber diese Woche ist einfach alles total voll. Und die Woche drauf bin ich auf Geschäftsreise. Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder da bin, okay?
Okay. Ja, können viele sein. Machen wir weiter.
Und was machst du so beruflich?
Okay. Hast du noch einen?
Sorry, Schatz, ich hatte noch ein Meeting, aber der Abend gehört ganz dir, also vielleicht.
Okay, dann, ich habe ein Zitat, was ich dazu packen kann. Ich arbeite doch nur für uns.
Ja, ich glaube, du bist auf der richtigen Pferde.
Ja, es ist der, ich sag mal, der Workaholic.
Ja.
Im übertriebenen Sinne.
Der Workaholic, beziehungsweise der sich über seine Arbeit definiert, so habe ich ihn genannt. Weil beim Workaholic geht es ja viel um, der arbeitet einfach furchtbar viel und
hat die
ganze Zeit keine Zeit, weil er einfach arbeiten muss. Ich finde, ich würde den Begriff ein bisschen weiter fassen, nämlich auch die, die sich einfach ganz, ganz doll über ihre Arbeit definieren. Deswegen war auch das zweite Zitat, das würde ich nochmal gerne aufgreifen, und zwar dieses "Und was machst du beruflich?" ist ja erstmal eine ganz normale Frage, die man immer stellen kann. Ich finde es immer schwierig, wenn es die zweite Frage ist nach dem Hallo, also gerade so beim Online-Dating, ne? Hi, ich bin so und so, wer bist du und was machst du beruflich? Finde ich irgendwie schwierig, weil im besten Falle ist unser Beruf eine wichtige Säule von unserem Leben, aber nicht die, über die man sich definiert. Nicht die, die einen zu 100% oder auch zu 99% oder selbst zu 80, würde ich sagen, ist noch zu viel, die einen ausmacht. Sondern es sollte eigentlich, stehen andere Sachen im Vordergrund.
Ich habe da eine Erinnerung, die mir hochkommt. Manche von euch wissen das, manche Leute wissen das von euch wahrscheinlich nicht. Aber ich habe früher letztendlich auch Männer beraten. Und ich erinnere mich, ich hatte einen Klienten, der war Banker bei der Commerzbank. Und der wurde so aufs kalte Abstellgleis geschoben und wurde sozusagen, hat ja mehr oder minder einen goldenen Fallschirm bekommen und seinen Job verloren. Und dann ist alles irgendwie in die Brüche gegangen, neuer Lebensabschnitt und so weiter und so fort. Und ich hatte ihn gefragt, du, was vermisst du denn eigentlich am meisten an deiner Arbeit? Weil er hatte sich so, genauso wie du sagst, so doll über die Arbeit definiert, und hat er gesagt, das war am meisten vermisse ich, eigentlich meinen Anzug anzuziehen. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich den Anzug anziehe, so dann das ist wie so ein Kostüm, wie so ein Superman-Kostüm. So. Dann ist man jemand. Dann auch so mit der Funktion. Und wenn du dann so rumgehst, in deinem Auto sitzt, aussteigst, hast halt so einen Anzug an. Kleider machen Leute. Und er hat jetzt keinen Grund mehr, einen Anzug anzuziehen. Und das vermisst er. Das war auf jeden Fall, wo ich gedacht habe, ja, wow. Und die Assoziation hatte ich. Vielleicht ist es genau so ein Typ gewesen.
Ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich den Typen reingenommen habe, weil gerade bei den jüngeren Frauen aus der Beratung weiß ich, dass man solche Männer, die sich sehr stark über die Arbeit definieren, gerade oft im Online-Dating, gerade oft bei Tinder trifft. Und ich sag mal so, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also da wird auch ein bisschen ab und zu vielleicht mal geschummelt mit der ganz genauen Berufsbezeichnung, mit dem, wie viel Verantwortung und Erfolg man eigentlich wirklich hat. Also da ist schon viel los hinter den
Behauptungen. Man findet die Workaholics auch viel auf so Tinder und Co., wo sie dann ja auch oft, also wenn du da mit denen zu tun hast, die sagen dir dann vielleicht auch das erste und zweite Date ab, aber die haben eine gute Ausrede.
Genau, das war ja mein
das stimmt, das erstes war das Eingang, Zitat. Stimmt, das war das Eingangszitat.
Das kenne ich nämlich auch, ne? So, dass man Genau, und da ist vielleicht ist die interessantere Frage, warum gerade Tinder, warum gerade Online-Dating, warum ist das da so ein bekanntes Muster? Und ich glaube, dass so dieses, ich arbeite viel, ich bin erfolgreich, das soll Frauen, glaube ich, so eine Zuverlässigkeit und Sicherheit vermitteln, ohne dass man es ist.
Ja, also emotional auf jeden Fall nicht, weil die Arbeit steht an erster Stelle.
Genau, und das kommt natürlich gut an, gerade auch, weil ich auch weiß, dass es auch das andere Extrem oft bei Internetplattformen gibt, ne? Dass man irgendwie denkt, okay, das ist jetzt der fünfte Mann zwischen 35 und 45, der sich irgendwie beruflich noch finden muss, der seine Wäsche noch bei Mama wäscht, und dann freut man sich vielleicht auch, dass man endlich mal jemanden gefunden hat, wo man denkt, ach guck mal, endlich mal jemanden mit einem richtig guten Beruf, der erfolgreich ist, wie schön. Und dann tappt man vielleicht in die Falle, dass man, ich sag mal so, bei jemandem landet, der der Beziehung nicht die Aufmerksamkeit in dem Maße schenkt, wie sie die vielleicht eigentlich verdient hätte.
Man muss auch so eine Beziehung mit dem Art von Mensch, wenn man nicht irgendwie in der gleichen Branche arbeitet, und dann fehlt auch sehr viel, worüber man mit ihm reden kann, weil sein ganzes Leben ist ja mehr oder minder unterwegs, ja, oder bei der Arbeit. Und wenn du eine normale Beziehung mit ihm führst, dann kommt er halt abends nach Hause und dann ist da auch nicht mehr viel Zeit für euch. Wenn dann auch nicht irgendwie ihr irgendwie beruflich irgendwie aus der gleichen Ecke kommt und du da gar nicht mitreden kannst, sage ich jetzt mal, dann, ich will nicht sagen, gehen einem die Themen aus, aber dann führt ihr schon sehr, sehr verschiedene Leben. Und das ist nicht einfach dann in so einem Moment.
Das ist auch so, das geht so ein bisschen in den Ratschlag, den ich auch geben würde, wenn man sich jetzt in so einen verliebt hat, dass man so ein bisschen guckt, was denn hinter der Workaholic, ich definiere mich über die Arbeit-Fassade, steckt. Ne? Weil da ist ja irgendwas, und vielleicht traut er sich das zu zeigen, vielleicht weiß er aber ja auch gar nicht, ne? Vielleicht hat er einfach die letzten 10 Jahre wirklich damit verbracht, 24 Stunden lang zu arbeiten. Dann ist es ja aber für ihn vielleicht auch eine Bereicherung herauszufinden, dass es noch ein Leben neben dem Beruf gibt, was auch sehr erfüllend sein kann.
Für die Leute ist es halt alles identisch, ne? Also die sagen ja auch mal, sie arbeiten gerne und so, das sind ja meistens solche Charaktere. Ja, das ist echt schwierig, die zu knacken in der Hinsicht, aber du hast recht, natürlich. Es muss irgendwie eine gemeinsame Grundlage geben, und die muss über Arbeit hinausgehen. Und das Zeitproblem ist meiner Meinung nach das größte Problem. Man muss irgendwie gemeinsame Sachen machen, er muss sich Zeit nehmen. Und es kann nicht sein, dass er dir dann irgendwie, ich sag jetzt mal, so Trostgeschenke macht und sagt, dann nächstes Mal, Baby. Ja, sondern, nee.
Ja, man muss sich Zeit füreinander nehmen, und das gehört halt auch mit zu einer also man muss in seine Beziehung investieren. Das ist so, und man kann eine Beziehung nicht auf Dauer immer an zweiter Stelle setzen. Das ist vielleicht mal für eine ganz kurze Zeit, wenn man jetzt schon ein bisschen zusammen ist, dann ist es okay, wenn der andere sagt, ich muss jetzt mal in meinem Beruf richtig durchpowern, um einen bestimmten Karriereschritt zu machen, dann darf man auch mal für eine Zeit lang den Beruf an erster Stelle stellen, aber halt immer nur für eine Zeit. Und das sollte kein Dauerzustand sein.
Ja, wenn du als Frau mit so jemand zusammen bist, du solltest auf jeden Fall ein eigenes Leben noch haben, unabhängig von ihm. Damit du nicht nur zu Hause wartest auf ihn. Weil das ist ja fürchterlich dann.
Ja, warten bringt keinen Spaß.
Das warten
in keiner Situation.
Nein, nein.
Okay, ich habe jetzt die letzten Zitate.
Okay, jetzt kommt der letzte Typ.
Ja.
Okay.
Ich habe es einfach schwerer im Leben als die anderen. Oder? Ich bin immer der Pech hat. Das ist so ungerecht.
Okay.
Hast du noch Oder eins? Du bist die Einzige, die mich wirklich versteht.
Die anderen nicht, oder was?
Ich habe noch einen.
Ja, okay.
Meine Ex war eine Hexe, mein Chef ein Tyrann und meine Freunde sind undankbar.
Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Mhm. Das ist der Die Welt ist gegen mich Typ, der so ein bisschen viel jammert.
Ich habe ihn tatsächlich den Jammerlappen genannt.
Der Jammerlappen. Ja, auch so oft einhergehend auch so mit ein bisschen Hypochonder. Also oft krank, oft geht es ihm nicht gut. Mhm. Oft geht es auch einher mit irgendwie Sachen, wo er irgendwie enttäuscht. Also du möchtest dich zum Beispiel mit ihm treffen und dann sagt er, oh du, ich habe so einen Schnupfen, also, mir geht es echt nicht gut und so. Und er, ist, ich will nicht sagen vorschiebt, er stimmt, empfindet er sogar so in dem Moment, aber verdächtig häufig geht es so einher, sage ich jetzt mal.
Ne? Ja.
Also der ist sehr instabil.
Ja, und auch so dieses, wird vielleicht auch aus den Zitaten ein bisschen hervorgehen, so, es sind ja auch immer die anderen. Ne? Es sind immer die anderen, die irgendwie was Böses gemacht haben, die anderen, die schuld sind, und man selber ist irgendwie das Opfer der Umstände, der Ex-Frau, des Chefs, der Freunde, der Familie. Und ja.
Und man wird auch so als Frau dann in dem Moment so als, ich sag jetzt mal, emotionaler Mülleimer missbraucht. Ne? Also ganz oft höre ich, dass die halt sehr, sehr viel negativen Kram reden. Und es kann sehr anstrengend sein.
Genau, Energievampir?
Ja, Energievampir, genau, ja. Energievampir.
Das, wenn man da nicht resilient gegenhalten kann und sich quasi emotional und gedanklich da so ein bisschen abgrenzen kann, dann kann das dazu führen, dass man sich nach so einem Treffen, dass man dann erstmal denkt, boah, jetzt brauche ich aber auch erstmal, jetzt muss ich mir auch erstmal schlafen und jetzt geht's mir ja auch plötzlich ganz schlecht, dabei bin ich eigentlich eine positive, energiegeladene Frau, aber nach diesem Treffen...
Ja, die Frauen wollen ja auch immer helfen. Oder nicht immer, aber oft helfen und...
Sie wecken ja tatsächlich, ne? Diese Männer wecken so eine Art Beschützerinstinkt und so, dass man denkt, ach, ja...
Ich nehme was ab.
Ja, ich bin jetzt irgendwie für ihn da und ihm geht's ja gerade so schlecht, ne? Es ist nur, das darf einem ja auch gerade mal schlecht gehen. Problem ist da auch der Dauerzustand. Ne?
Das ist der Dauer. Dass, wenn man ihnen Sachen abnimmt, dann kommt halt die nächste Sache.
Vielleicht aber auch noch mal kurz dazu, weil wir kennen ja solche Typen und vielleicht haben wir uns ja auch mal in so jemanden verliebt. Und jetzt aus dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, könnte man ja denken, um Gottes Willen, was will man denn mit so jemandem? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so jemand, der aber durchaus am Anfang vielleicht denkt man irgendwie, ach Mensch, der ist irgendwie sensibel und das ist irgendwie ein tiefgründiger Mann, der auch über Gefühle sprechen kann.
Über seine Probleme reden kann.
Und über seine Probleme und endlich mal einer, vielleicht auch ein Mann, der überhaupt spricht, wenn man davor irgendwie vielleicht an so einen Schweigsamen oder so einen Egozentriker geraten ist, dann denkt man irgendwie, ach Mensch, der ist ja ganz anders. Der, ja, ist irgendwie verletzlich, zeigt auch seine verletzliche Seite und sowas und das kann auch am Anfang sehr anziehend sein.
Ja, ja, bis es dann kippt halt. Ne? Auch ein schwieriger Typ, also mit dem umzugehen in meinen Augen, weil die machen das ja oft sehr unterbewusst. Also ich würde denen jetzt nicht immer eine Absicht unterstellen. Ihre Sicht auf die Welt ist halt irgendwie negativ gefärbt. Und dieses Muster, was du beschrieben hast, alle sind schuld, zeugt natürlich auch von einem mangelnden Verantwortungsbewusstsein.
Ganz wichtiger Punkt,
für seine eigenen, ich sage jetzt mal, Dinge, die er da fabriziert. Und da muss man gucken, dass das oft in die Beziehung damit ausstrahlt. Weil alle sind schuld, dann ist der Schritt zu du bist schuld, der ist halt klein.
Mhm.
Der ist dann klein. Also wenn es irgendwie funkt und ihr knallt und gleich einander reibt, dass er dann am Ende dir den schwarzen Peter zuschiebt.
Genau, das ist auch mit dieser auch Verantwortung,
Dritten, sag ich jetzt mal.
Dieses mangelnde Verantwortungsbewusstsein. Also alle anderen sind die Bösen, ich habe gar nichts gemacht. Heißt ja auch so ein bisschen, man übernimmt keine Verantwortung dafür, dass jetzt irgendwie zum Beispiel die Beziehung mit der Ex total gecrashed ist und im Schlechten auseinandergegangen ist. Meistens sind beide ja, haben irgendwie einen Anteil dran. Und wenn man seinen eigenen Anteil so gar nicht sieht, dann ist das schon schwierig.
Ja, man kann es ja auch so rumsehen. Es gibt ja Menschen, die sind super umgänglich und die haben eigentlich keine Probleme mit irgendjemandem. Hat jeder schon mal erlebt, so einen Menschen. Und dann hast du auf einmal den anderen Pol, das andere Gegenteil. Das ist halt jemand, der mit jedem irgendwie aneinander gerät.
Mhm.
Naja, dann ist die Vermutung jetzt nicht fern, dass der gemeinsame Nenner dort halt er ist. Ne? Also er muss halt irgendwas tun, dass er die anderen, ich will nicht sagen, dahingehend irgendwie provoziert, dass er in Konflikt gerät. Aber irgendwas muss er tun, damit so viel Drama da ist.
Mhm.
Und dann halt dann nicht die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das fehlt halt irgendwie die Selbstreflexion. Und das ist nie gut in Beziehungen.
Ja.
Das ist immer sehr schwierig dann.
Was würdest du jemanden raten, der so jemanden auf der Couch sitzen hat, dem es immer schlecht geht?
Ja, man muss ihn da halt ab und zu mal raushelfen.
Ja.
Und unter Umständen auch sagen, du, jetzt reiß dich mal zusammen.
Schöner Satz, aber ja, in dem Zusammenhang.
Ist im übertragenen Sinne, aber ja, manchmal brauchen sie das. Natürlich sollst du nicht das ihm so sagen, dass er dann irgendwie dich als Feind wahrnimmt, sondern natürlich, dass du in seinem Interesse agierst.
Ja.
Aber man muss ihn da rausholen und man muss auch sagen, du, ich kann mich da gerade nicht mit beschäftigen, ich will auch nicht.
Ich würde, glaube ich, was anderes raten. Ich würde nämlich raten, nicht die Verantwortung für ihn zu übernehmen.
Ihn einfach reden zu lassen?
Ja, also nicht sich dafür verantwortlich fühlen, ihn jetzt irgendwie vom Sofa hochzukriegen und aus seinem Jammermodus rauszukommen, weil das bist du nicht. Also du bist ja weder seine Therapeutin noch seine Mutter.
Ja.
So, du bist seine Freundin.
Aber was machst du dann, wenn es dir einfach krass auf den Senkel geht?
Ich würde raten, sich da abzugrenzen tatsächlich und eher dazu, dann, ne, man darf ihn ja bitten, ne, man darf sagen, du,
kann sein Handy jetzt rausholen.
Nee, also schon mit ihm natürlich ins Gespräch gehen, aber zu sagen, du, ich würde mir wünschen, ne, dass wir heute irgendwie einen schönen Tag haben, vielleicht können wir ja spazieren gehen und vielleicht können wir auch mal über was Positives reden, das würde ich mir irgendwie wünschen, das wäre für mich jetzt das, was ich gerade brauche.
Hm.
Das ist Verantwortung für einen selber übernehmen, aber nicht Verantwortung für den anderen übernehmen. Mhm. Weil da würde man sonst, glaube ich, eher zu so einer Art Mutter-Therapeutin werden, wenn man versucht, wirklich darauf einzuwirken, dass er jetzt sein Wesen so doll ändert, dass er da nicht mehr
also in diesem Jammermodus ist. Auf jeden Fall finde ich auch eine legitime Strategie, definitiv. Du hast recht, man darf auf jeden Fall sich nicht das alles zu eigen machen. Und man sollte auch nicht die Mutter spielen oder weiß ich wie. Aber manchmal ist es, glaube ich, ganz okay, wenn du merkst, dass der andere, ich sag mal, irgendwo drin festsitzt und gar nicht selber merkt, wo er sich befindet.
Ja, so einen kleinen Arschtritt.
Dass man ihm sozusagen die Hand reicht, ich sag mal, liebevoll oder auch mal ein bisschen mit Druck. Einfach nur, damit der Rest dann schöner ist. Ja, weil wenn es dann halt ewig so weitergeht, dann kannst du ja dich einfach nur noch so doll abgrenzen, dass du dann ja irgendwie dich verschließen musst und das dann auch nicht. Also man muss irgendwie einen guten Mittelweg finden.
Vielen Dank, Bela.
Danke, Isabella.
Das war's für heute bei Liebe Unplugged. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und vielleicht neue Impulse für deine eigene Beziehung gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema auf dem Herzen hast, über das wir unbedingt einmal sprechen sollten, dann schreib uns gerne. Du erreichst uns per Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder ganz unkompliziert per Direct Message auf Instagram unter isabella.liebeunplugged. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Frauen zu erreichen. Neue Folgen gibt es übrigens jeden Montag und Donnerstag. Also abonniere den Podcast, damit du keine Episode verpasst. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.